Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Choral total. Unter diesem Motto stand das diesjährige Bachfest Leipzig. Gefeiert hat es damit den 500. Geburtstag des evangelischen Gesangbuchs. 1524 wurde es in Erfurt erstmals veröffentlicht. Nicht weit von Erfurt entfernt wurde in Eisenach knapp 150 Jahre später Johann Sebastian Bach geboren. Dieser Zeitraum wird in unserem heutigen Konzert musikalisch erkundet von Katharina Bäumel und ihrer Capella della Torre. Choralmetamorphosen von Luther bis Bach heißt das Konzert, das am 9. Juni 2024 in der evangelisch-reformierten Kirche Leipzig stattfand. Ich begrüße Sie dazu ganz herzlich. Mein Name ist Elisabeth Hahn. Die Capella della Torre ist ein weltweit führendes Ensemble für Bläsermusik des 16. und 17. Jahrhunderts, also für die Musik vor Johann Sebastian Bach. Insofern ist es für die Capella nicht selbstverständlich, beim Bachfest Leipzig aufzutreten, sagt die Leiterin und Schalmeispielerin Katharina Bäumel.
Wir haben uns besonders gefreut, beim Festival dabei zu sein, und es ist tatsächlich schon ein langer Traum, einfach mal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn man mit einer anderen Perspektive auf Johann Sebastian Bach schaut. Also normalerweise drehen wir uns ja sozusagen aus der Gegenwart nach hinten um und sagen, wir gucken zurück auf die Zeit eben des Barock und auf Bachs Musik. Und wenn wir mit Capella della Torre da rangehen, dann ist es ein bisschen andersrum, weil unsere Musik eben, wie gesagt, 16. und 17. Jahrhundert ist normalerweise. Und wir dann auf Bach nach vorne gucken. Und das finde ich besonders spannend, weil man dann so mitkriegt, was hat er eigentlich für Neuerungen und was für Farben verändern sich da. Uns ging es ganz besonders darum, zu zeigen, dass Choräle in ganz unterschiedlicher Darreichungsform und ganz unterschiedlichen Besetzungen die Grundlage von wirklich sehr viel Musik und sehr viel Kompositionen sind. Das ist ja bei Bach, glaube ich, überhaupt kein Geheimnis, dass er sich wirklich ganz stark immer wieder auf Choräle bezieht und sie verarbeitet. Das ist auch in der Renaissance-Musik der frühen Neuzeit so, dass man seit der Reformation Choräle singt und auch in unterschiedlichen Harmonisierungen da die Kompositionen hat. Lustig finde ich und auch sehr interessant, dass es ja diesen Wandel in der Musik gibt, eben um die Reformation, wo man von der Polyphonie, also diesem gleichzeitigen, eigenständigen Spielen der verschiedenen Stimmen, zum Choral geht, wo man meistens denselben Text hat und in allen Stimmen einen ähnlichen Rhythmus, damit man eben diesen Text besser verstehen kann. Und da findet man sich dann in so einem Spannungsfeld wieder, auf der einen Seite eben zu sagen, was ist das mit diesem Choral? Es ist das gesungene, gesprochene Wort, meistens in sehr vielen Strophen oder in unterschiedlichen Besetzungen. Und bei Bach kommt es ja dann auch wieder so zusammen, dass der dann aus den Chorälen wieder polyphone Musik macht, also die so verarbeitet in seinen Kantaten, dass wieder eigene Dinge draus entstehen. Und das fand ich sehr interessant, einfach zu schauen, was ist das für ein Spannungsfeld und wo kommt das her, wo geht es hin?
Mit Katharina Bäumel gibt es später in dieser Sendung noch ein ausführliches Gespräch. Sie hat dieses Konzert in mehrere Kapitel unterteilt, die jeweils von einem Choral bestimmt werden. Dabei wird Bachs Musik mit Werken aus dem 16. und 17. Jahrhundert kombiniert. Das erste Kapitel ist dem Choral Christum, wir sollen loben schon gewidmet. Wir hören zu Beginn die Intrada von Pavel Josef Wejvanowski, anschließend den gregorianischen Hymnus A Solis Ortus Cardine. Danach Christum, wir sollen loben schon von Johann Hermann Schein, gefolgt vom Eingangschor aus der Bach-Kantate Christum, wir sollen loben schon. Den Abschluss dieses ersten Musikblocks macht die Chacorna von Dietrich Buxtehude, eingerichtet für das Ensemble von Katharina Bäumel. Sie spielt die Schalmei und leitet die Capella della Torre. Die Sängerinnen und Sänger sind Margaret Hunter, Jaro Kirchgessner, Minsu Pong und Jakob Ahles. Christum, wir sollen loben schon. Dieses Weihnachtslied von Martin Luther aus dem Jahr 1524 geht zurück auf den gregorianischen Christushymnus A Solis Ortus Cardine. Diese Musik bestimmte den ersten Abschnitt im Konzert von Capella della Torre. Unter der Leitung von Katharina Bäumel spielte sie Musik von Pavel Josef Wejwanowski, Johann Hermann Schein, Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude. Beim Bachfest Leipzig präsentierte die Capella della Torre in diesem Jahr Querverbindungen zwischen Chorälen von Martin Luther und Komponisten bis Johann Sebastian Bach, die sich mit dieser Musik ebenfalls beschäftigt haben. Der nächste Abschnitt steht unter dem Motto des Luther-Chorals »Ach Gott, vom Himmel sieh da rein«. Vor genau 200 Jahren, am 18. Juni 1724, führte Johann Sebastian Bach seine gleichnamige Kantate in Leipzig erstmals auf. Die Capella della Torre spielt daraus den Eingangschor, gefolgt von einer gleichnamigen Vertonung aus dem 16. Jahrhundert vom Luther-Vertrauten Johann Walter. Es ist die erste mehrstimmige Fassung dieses Chorals. Und schließlich taucht dieser Choral in der Vertonung von Johann Krüger in der Kantate »Nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen« von Dietrich Buxtehude auf. Die Gesangssolistinnen und Solisten sind Margaret Hunter, Sopran, Jaro Kirchgessner, Altus, Minzu Pong, Tenor und Jakob Ahles, Bass. Sie musizieren mit der Capella della Torre unter der Leitung von Katharina Bäumel. Choralmetamorphosen von Luther bis Bach mit der Capella della Torre. Sie hören das Konzert im Deutschlandfunk Kultur. Wir senden eine Aufzeichnung vom 9. Juni vom Bachfest Leipzig. Der Lutherchoral Ach Gott vom Himmel sieh da rein stand gerade im Zentrum der drei Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Walter und Dietrich Buxtehude. Die Capella della Torre ist spezialisiert auf Bläsermusik des 16. und 17. Jahrhunderts, also vor allem der Musik vor Bach, die er allerdings gut gekannt hat. Die Oboistin Katharina Bäumel hat ihr Ensemble vor knapp 20 Jahren gegründet. Sie spielt dort die Schalmei, eine historische Bauart der Oboe, die vor allem im Mittelalter und in der Renaissance gespielt wurde. Ich habe Katharina Bäumel vor dieser Sendung zum Interview getroffen und habe sie zuerst gefragt, wie ihr Ensemble mit der Musik von Bach umgegangen ist.
Wenn wir jetzt als Ensemble an so ein Projekt rangehen, dann sind das natürlich unterschiedliche Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Also auf der einen Seite eben, wie können wir uns dieser Musik annähern, wenn wir mit dem Instrumentarium, was wir benutzen bei Capella, doch in die Barockmusik reingehen. Also nur zur Erklärung, was wir jetzt benutzen, sind zum Beispiel Schalmeien und Dulciane in der frühen Neuzeit, die analogen Instrumente in der Barockmusik, also der Zeit, aus der Johann Sebastian Bachs Musik eben kommt, wären dann Barockoboe und Barockfagott, um jetzt eben nur zwei Instrumente rauszunehmen. Ich glaube, wir kommen da später nochmal drauf, weil es sehr interessant ist, auch mit dem, dass Johann Sebastian Bach selber in Kantaten ja zum Teil eben unser Instrumentarium, dieses Renaissance- und Stadtpfeifer-Instrumentarium vorschreibt. Aber vielleicht nochmal als Schritt zurück. Johann Sebastian Bach ist ja auch nicht in eine ganz stille Welt reingeboren worden, sondern er hat die ganzen Klänge mitbekommen als Jugendlicher, als Kind, durch seine Familie, alles, was ihn umgeben hat, mit denen wir uns bei Capella einfach immer beschäftigen. Also die Renaissance, die frühe Neuzeit, dann das 17. Jahrhundert, die ganzen Zeiten und Übergänge. Und wir wissen auch, dass er sich sehr intensiv mit Kompositionen von Menschen aus der frühen Neuzeit beschäftigt hat. Die wurden zum Teil in den Lateinschulen benutzt, wo auch gesungen wurde, damit eben die Schüler dort Latein lernen konnten. Das waren dann ganze Bücher, von denen man auch weiß, Sammlungen, die Bach sich auch angeguckt hat, mit denen er selber gearbeitet hat. Also das auf der einen Seite, dass er einfach selbst mit dieser älteren Musik und den Instrumenten zu tun hatte. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf Bachs Musik zugehen, dann müssen wir das natürlich historisch informiert machen. Mhm. Auf der einen Seite so, dass wir sagen, wir müssen wissen, was für Quellen gibt es eben außer den Noten noch, wie wurde das gespielt, wer hat das gespielt. Da wissen wir ja glücklicherweise bei Bach gerade relativ viel drüber, weil es einfach wirklich Forschungen gibt, die sehr weit fortgeschritten sind. Aber dann gibt es wieder so kleine Stolpersteine, wie zum Beispiel das Stimmungssystem. Mhm. Also vielleicht kennt der eine oder die andere das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Das ist das Klavier, wo einfach das Stimmungssystem so gelegt ist, dass der Abstand zwischen allen Halbtönen, um das jetzt vereinfacht zu sagen, ungefähr gleich groß ist. Ja. Das ist in der Musik der Renaissance nicht so, sondern man hat andere Stimmungssysteme, wir sagen Mitteltönigkeit dazu, die einfach den spezifischen Klang dieser Renaissance-Musik gibt. Und das sind dann Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss, natürlich, wenn man als Renaissance-Ensemble mit der Musik von Bach in Berührung kommt.
Müssen Sie da einen Kompromiss dann machen, stimmungsmäßig, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das finde ich total interessant, diese Frage. Das habe ich mich nämlich in der Vorbereitung auch lange gefragt. Und dann haben wir mit unseren Continuo-Spielern gesprochen und immer gesagt, Mensch, müssen wir irgendwie anders stimmen, jetzt zum Beispiel die Orgel, mit der wir als Continuo-Instrument ja viel arbeiten. Und dann haben wir gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen entschieden, nee, lass uns mal mitteltönig bleiben und im entscheidenden Moment vielleicht einen Akkord weglassen oder eben nur einen Ton spielen und versuchen, was passiert, wenn wir diese Stücke, die jetzt fürs Programm ausgesucht sind, eben in mitteltöniger Stimmung machen. Und das hat funktioniert. Also ich kann einfach sagen, es hat durchgehend funktioniert. Erstaunlich ist, dass wenn Chromatik ins Spiel kommt, wie zum Beispiel beim Kontrapunktus, den haben wir im Zusammenhang mit Aus tiefer Not ja ins Programm genommen.
Wird der Kontrapunktus von Johann Sebastian Ganz Bach genau. Nach der Kunst der Fuge.
Interessant ist, dass beim Kontrapunktus mit diesen chromatischen Durchgängen anders gespielt werden muss auf den Renaissance-Instrumenten. Also dafür haben wir auch Probenzeit einfach dann benutzt, zu sagen, wir wollen versuchen, diese Instrumente immer so zu bedienen, wie das denen immanent ist und wie das gut funktioniert. Und trotzdem kann ich jetzt einfach aus meinem eigenen Erfahrungsschatz mit der Schalmei sagen, ich muss da einfach ein bisschen anders reingehen, sogar ein bisschen anders reinblasen ins Instrument, wenn ich diese chromatischen Schritte habe, damit ich keine Klangfarben verliere oder damit der Klang immer gleich warm bleibt.
Sie haben das vorhin schon angedeutet, der Zugang von Johann Sebastian Bach zur Bläsermusik. Wie war der denn, beziehungsweise welche Besonderheiten gibt es denn da? Wie behandelt Johann Sebastian Bach die Bläser?
Das ist ein ganz großes Thema jetzt wieder auch erstmal speziell für mich, weil ich ja auch Oboistin bin und natürlich irgendwie sehr viel dieser fantastischen Musik von Johann Sebastian Bach für Barockoboe gespielt habe und kenne. Jetzt geht es in diesem Programm um frühe Kantaten, wo Bach sich der Stadtpfeiferinstrumente bedient. Und das bedeutet, dass dort wirklich auch aufgeschrieben ist, hier spielt ein Zink, hier spielen Posaunen, hier spielt Dulcian. Das finde ich ganz toll, weil es solche Übergänge in den Zeiten sind. Also man muss sich das normal für mein Instrument gesprochen so vorstellen, dass es ja nicht so ist, dass die Oboe auf einen Schlag jetzt zum Beispiel ein Instrument wie die Schalmei oder den Zink abgelöst hätte, sondern dass es alles Zeiten sind, in denen sich unterschiedliche Dinge entwickeln. Ungefähr 1650 gibt es in Frankreich eine ganz neue Mode, so ein Instrument, das heißt Oboe, und das ist ganz besonders. Alle wollen das haben, dann tritt es einen Siegeszug an und natürlich schreibt eben dann auch Bach sehr viel dafür. Und trotzdem gibt es aber natürlich die Musiker, die vorher schon die Instrumente spielten, die es schon gab. Übrigens auch überhaupt nicht weniger virtuos oder weniger kenntnisreich, sondern das ist einfach eine andere musikalische Sprache. Und jetzt sind wir an dem Moment, wo sich diese Sprachen so ein bisschen vermischen können. Also wo Bach auf der einen Seite eben die Stadtpfeife einsetzt, die zum Teil auch Kollaparte mit den Sängerinnen und Sängern dann spielen. Und wo auf der anderen Seite dann aber schon auch die neuen Ideen und die Klangfarben der Oboen und Fagotte dazukommen. Ich komme immer mehr dazu jetzt, je mehr ich mich mit dieser Musik beschäftige und auch mit der Renaissance-Musik, dass man einfach jedes Instrument in seinem Kontext sehen muss und dass es wie unterschiedliche Sprachen ist, die aber eigentlich was Ähnliches sagen wollen. Also wenn wir das schaffen, jedes Instrument in einen Zusammenhang zu setzen und so zu spielen, dass die Sprache akzentfrei in Anführungsstrichen wieder funktioniert, dann glaube ich, ist es ganz wunderbar.
Ja, in diesem Konzert spielen 4 Choräle aus der Reformationszeit eine Rolle. Sie verflechten Bach-Bearbeitungen dieser Choräle mit Kompositionen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Was haben Sie denn bei der Erarbeitung dieser Dramaturgie, dieses Programms festgestellt? Was hat Sie vielleicht auch überrascht?
Ich kann erzählen, dass es gar nicht einfach ist, so ein Programm auf die Beine zu bringen und dabei im Hintergrund zu haben, dass es ein Konzert sein soll, wo man doch das Publikum von heute einfach mitnehmen und so einbinden muss, dass Menschen, die jetzt in einer Veranstaltung sitzen, auch da mitkommen und dass die irgendwie das alles aufnehmen können und wirklich dabei bleiben. Ich sage das deswegen, weil wenn man jetzt ohne Kontext erzählt, okay, wir machen hier 70 Minuten und wir spielen einen Choral nach dem anderen, dann würde man denken, boah, also weiß nicht, ob das jetzt so abwechslungsreich ist. Und das muss ich auch sagen, dass man da wirklich gucken muss, wie man die Dinge zusammenbaut. Die Choräle kommen ja einfach natürlich aus dem kirchlichen Umfeld und das ist auch wunderbar so und haben sich unter anderem deswegen entwickelt, weil man Texte besser behalten kann und auch sie vielleicht besser an sich ranlassen kann, wenn sie mit Musik in Verbindung sind. Das finde ich ein ganz tolles Phänomen, auch dass man sich Dinge dann zum Teil besser merken kann, wenn eben Musik drunter liegt. Das wusste ja schon Martin Luther zum Beispiel. Dann gibt es diese Tradition eben auch des Choralsingens in Gottesdiensten, wo, wenn man zurückschaut in die Zeit von Johann Sebastian Bach oder auch davor, das ja eine ziemlich raumgreifende Angelegenheit war, die eben ganz am anderen Ende der Wahrnehmung ist wie heute ein Konzert. Ne? Man befindet sich da in einem liturgischen Kontext und das Ganze darf dauern, solange es möchte. Und wichtig ist eigentlich nur, dass jeder und jede irgendwie in die persönliche Andacht reinkommt, wie auch immer sich das anfühlt. Jetzt haben wir aber die Aufgabe zu sagen, das ist ein Konzertprogramm und wir sollen doch, das ist mir immer besonders wichtig auch, das Publikum von heute so mitnehmen, dass Menschen, die sich super damit auskennen, aber auch Menschen, die vielleicht neu sind, einfach einen Zugang finden können und sich öffnen können für die Musik. Mhm. Ich glaube, das ist sowieso eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben. Und hier war es jetzt tatsächlich so, dass ich mir vorgenommen hatte, es gibt unterschiedliche Kapitel, die sich verschiedenen Chorälen widmen. Das ist ja dann auch schon gar nicht mal so einfach, die auszuwählen. Mhm. Welche unter diesen unglaublich vielen Chorälen wählt man jetzt aus? Welche sind exemplarisch? Und wie nähert man sich jetzt einfach auch dieser Musik von Bach so an, dass man die in einen Kontext setzen kann, der nicht wertend ist? Also, dass man eben nicht sagt, wir gehen jetzt immer von Bach aus und alles andere, was drumherum ist, hat eine andere Wertigkeit, sondern es geht darum, einfach so ein Panorama zu zeigen von unterschiedlichen Musikstilen und unterschiedlichen Temperaturen von Stücken, die sich dann aber gut ergänzen. Und das fand ich tatsächlich in der Vorbereitung gar nicht einfach und war dann sehr froh, wie leicht es plötzlich wurde, als die Kolleginnen und Kollegen zur ersten Probe kamen. Also das muss man sich vorstellen, dass wir natürlich lange vorher die Noten verschicken und uns drüber verständigen, wer was tut. Und trotzdem gibt es dann diesen Moment, wo alle zum ersten Mal im Probenraum sind, dann atmet man gemeinsam ein und da kann ich nur sagen, das war auch wieder so ein Gegenwartsmoment. Ne? Wir sind da aufgebrochen zu sagen, wir gehen so auf eine Reise zwischen den Zeiten und das hat sich dann durch die Menschen, die zusammen diese Musik toll machen können, wirklich als ganz leicht erwiesen.
Wir hören nach diesem Interview den nächsten Block mit 4 Stücken, die zum einen ausgehen von Bachs Kunst der Fuge und dann vom Lutherchoral Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Zuerst die Frage, wie sind denn diese beiden Stücke eigentlich miteinander verbunden und was hat die Kunst der Fuge mit Luther zu tun?
Aus tiefer Not ist einer der Choräle, die mir am meisten im Ohr geblieben sind und die sich wahrscheinlich bei jedem im Kopf sofort einhaken, weil sie so einen charakteristischen Beginn haben. Und weil es so ein ganz besonderes, man hört die ersten 3, 4 Noten, so ein ganz besonderes Rufen ist, das man einfach gar nicht mehr wegbekommt, finde ich. Und ich habe versucht, diesen Choral einfach an eine ganz besondere Stelle zu setzen und deswegen mit der Kunst der Fuge kombiniert, weil das in der musikalischen Thematik ja genau auf diesen Choral eingeht. Das finde ich sehr spannend, weil man das ganz oft natürlich nicht sofort hören kann, wenn es nicht im Kontext ist. Viele kennen die Kunst der Fuge und das ist einer der Klassiker in Anführungszeichen. Trotzdem fand ich, kann man das Ganze nochmal ganz anders hören und in ganz neuem Licht sehen, wenn man aus tiefer Not hat. Und ich kann erzählen, dass wir dieses Stück, also die Kunst der Fuge, Kontrapunktus 1, extra um einen Ton transponiert haben, damit auch wirklich derselbe Ton, dieselbe Tonart den Beginn macht und das ganz genau zusammenpasst.
Wir hören in diesem nächsten Block auch 2 Stücke, einmal von Michael Praetorius aus tiefer Not schrei ich zu dir und dann von Josquin des Prez in Te Domine Speravi. Bei Praetorius ist der Zusammenhang auch zu Bach und zu Luther ja offensichtlich. Er war ja ein protestantischer Komponist, kann man sagen. Wie ist das bei des Prez aus Italien? Da scheint der Zusammenhang nicht ganz so offensichtlich.
Das ist eine Hommage an einen meiner Lieblingskomponisten. Josquin des Prez ist ein dezidiert, wieder in Anführungszeichen gesprochen, katholischer Komponist, der eben für diese Musik steht, die vor der Reformation schon da war. Und trotzdem war er der Lieblingskomponist von Martin Luther. Also Martin Luther hat über ihn wirklich gesagt, er sei der Notenmeister. Und das finde ich auch ganz charakteristisch, dass jemand wie der Reformator selber einfach über einen Komponisten, der sozusagen aus dem anderen Lager zu sein scheint, sagt, ja, aber die Musik ist doch größer, hier wollen wir die Brücke bauen. Und hier ist das ein besonderer Komponist eben auch für den Reformator gewesen, abgesehen davon, dass er für uns als Ensemble einfach eine große Rolle spielt. Nächstes Jahr werden wir 20 Jahre alt und ich glaube, so lange spielen wir das auch schon zusammen.
Katharina Bäumel, Gründerin und Leiterin vom Ensemble Capella della Torre im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Und damit gehen wir über zum nächsten Musikblock in diesem Konzert, von dem Bäumel gerade schon gesprochen hat. Der Lutherchoral Aus tiefer Not schrei ich zu dir steht diesmal im Zentrum. Wir beginnen mit dem Kontrapunktus 1 aus der Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach. Es geht weiter mit der Choralmotette Aus tiefer Not schrei ich zu dir von Michael Praetorius, dann in Te Domine Speravi von Josquin des Prez und abschließend hören wir den Eingangschor aus der Kantate Aus tiefer Not schrei ich zu dir von Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Der Lutherchoral Aus tiefer Not schrei ich zu dir stand über diesen letzten Stücken als Choralsatz von Johann Sebastian Bach und eingearbeitet in seiner Kunst der Fuge, dem Kontrapunktus 1. Dazwischen gab es Musik von Josquin Desprez und Michael Praetorius. Es spielte die Capella della Torre mit ihrer Leiterin und Schalmeispielerin Katharina Bäumel. Die Sängerinnen und Sänger waren Margaret Hunter, Jaro Kirchgessner, Min Supong und Jakob Ahles. Das Bachfest Leipzig steht in einer langen Tradition. 1908 wurde es erstmals veranstaltet bei der Enthüllung des neuen Bach-Denkmals. In diesem Jahr stand es unter dem Motto Choral total. Denn ein besonderes Jubiläum steht 2024 an, 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Zurück geht es auf eine Idee von Martin Luther, der Psalmen durch geistliche deutsche Lieder und das Volk bringen wollte. Seinem Beispiel folgten viele andere Autoren und Komponisten. Johann Sebastian Bach griff regelmäßig auf diese Choräle zurück. Die Capella della Torre nimmt sich die Zeitspanne zwischen Luther und Bach vor und hat ein Programm konzipiert, das die Werke des Leipziger Thomaskantors mit der Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert verbindet. Um 1540 entstand der Choral »Nun lob mein Seel den Herrn« von Johann Gramann. Auf den greift Bach in seinem gleichnamigen Choralsatz zurück. Eingerahmt wird er in diesem Konzert von einer Sonate für 8 Stimmen, Sonata a 8, von Francesco Usper. Und zu guter Letzt von dem Alleluja aus der Kantate »Der Herr ist mit mir« von Dietrich Buxtehude. Es spielt die Capella della Torre.
Thank you.
Halleluja von Dietrich Buxtehude, davor der Choralsatz Nun lob mein Seel den Herrn von Johann Sebastian Bach und eine Sonate zu 8 Stimmen von Francesco Uspa. Die Capella della Torre spielte mit ihrer Leiterin Katharina Bäumel beim Bachfest Leipzig am 9. Juni 2024. Und es gab noch eine Zugabe mit einem echten Bach-Klassiker. Jesu bleibet meine Freude von Johann Sebastian Bach mit der Capella della Torre. Das war eine Aufzeichnung aus der evangelisch-reformierten Kirche in Leipzig. Tonmeister war Rasmus Leuschner, Toningenieur Berthold von der Uhe. Sie finden dieses Konzert wie immer in der Deutschlandfunk-App. Und zum Schluss dieser Sendung möchte ich Sie noch auf eine Initiative aufmerksam machen, die Capella della Torre gemeinsam mit dem Landesmusikrat Berlin auf die Beine gestellt hat. Junge Leute mit Interesse an Renaissance-Musik können sich jetzt bewerben für ein Konzertprojekt des Jugendensembles Alte Musik. Mehr dazu von Katharina Bäumel.
Das ist ein ganz besonderes Herzensprojekt von mir und auch von Capella als Ganzes. JAM heißt das Ensemble, also Jugendensemble Alte Musik, und ist tatsächlich ein Modellprojekt, weil es das noch nirgends anders gibt. Bis jetzt ein Jugendensemble, ein Auswahlensemble des Landesmusikrats Berlin, das sich mit Musik der Renaissance beschäftigt. Wir wollen wirklich alle Instrumente aufnehmen. Man darf auch singen, man darf Zupf- oder Blas- oder Streichinstrumente spielen. Es gibt auch Percussion. Und es geht uns darum, junge Leute zu begeistern, dass wir diese Musik zusammen machen. Und zwar muss man noch kein Renaissance-Instrument spielen, sondern sein Instrument oder seine Stimme gut beherrschen. Und dann arrangieren wir Renaissance-Musik und versuchen so eine gemeinsame Zeitreise. Ich kann erzählen, dass es schon einen ersten Probespieltermin gegeben hat, wo wir ganz tolle Jugendliche kennenlernen durften, auf unterschiedlichsten Instrumenten oder eben mit der Stimme. und würde mich freuen, wenn noch mehr Menschen Lust hätten, dabei zu sein. Es gibt noch zwei weitere Probespieldaten, nämlich am 14. Juli und am 8. September. Und wir suchen Leute, die Lust haben, in der Herbstarbeitsphase bei Jam dabei zu sein.
Eingeladen sind junge Musikerinnen und Musiker aus Berlin, und mehr Informationen zum Jugendensemble Alte Musik und zu den Terminen gibt es auf der Internetseite www.landesmusikrat-berlin.de. Damit verabschiede ich mich und danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Elisabeth Hahn. Bis zum nächsten Mal.